Einen wunderschönen guten Morgen allerseits, allen Freunden hier und die an den Bildschirmen sitzen, aber auch allen Schwestern und Brüdern, die durch Jesus Christus miteinander verbunden sind. König David, um diesen starken Mann geht es heute, er lebte vor etwa 3000 Jahren und er regierte das Volk Israel. Und wir wollen uns etwas genauer anschauen, was es mit diesem Mann auf sich hatte. In der Tat, er war ein starker Mann, schon als Junge. Er wurde von seinen Eltern dazu erkoren, den Familienbesitz zu bewachen und zu bewahren. Das waren damals die Schafe, die er auf der Weide hütete. Und er hat das mit sehr großem Erfolg und sehr tapfer hinbekommen. Denn er hat sogar Raubtiere abgewehrt, Bären hat er erlegt und sogar Löwen. Ein wirklich starker Junge. Vielleicht war er 13, 14, 15 Jahre alt. Eines Tages wird er von der Weide nach Hause gerufen. Ein großer Führer aus diesem Volk Israel sei zu der Familie gekommen und er solle kommen. Und er kommt dahin. Seine Brüder sind schon da. Er ist nämlich einer von sechsen. Und seine Eltern auch, eine richtige Familienversammlung. Und als David reinkommt, da sagt dieser Mann, wir wissen, dass es Samuel, einer der Propheten war, da sagt er, der ist es. Und dann greift er in seine Tasche und nimmt eine Flasche oder ein anderes Behältnis und schüttet Öl über den Kopf von David als Zeichen des Segens. Denn dieser Samuel weiß, dieser David, der junge Kerl, der soll einmal König über Israel werden. Also wirklich ein starker Junge, der auch noch zusätzlich durch Gott gestärkt wird. Wenig später wird der Geist Gottes von Saul, dem damaligen König, weggenommen. Er wird depressiv. Und dann überlegt er, was er dagegen tun kann, und er bittet seine Diener, ihm doch jemanden zu besorgen, der Musik machen kann, der Zither spielen kann. Und die Diener suchen und sie finden wen? Ausgerechnet den David. Und dieser David kommt und spielt, wenn es dem Saul ganz schlecht geht, Zither. Und es geht dem Saul wirklich besser. Also David, nicht nur ein starker, junger Mann, sondern auch ein sehr musikalischer Mann. David war wahrscheinlich noch ein Jugendlicher, als er noch stärker hervortrat. Das war folgendermaßen. In der damaligen Zeit hatte Israel gegen Feinde zu kämpfen, unter anderem die sogenannten Philister. Und sie waren mit einem Heer heraufgezogen, um Israel zu bekämpfen. Und sie hatten ganz furchterregende Soldaten dabei. Einige, und einer ganz besonders, waren sehr groß. 3 Meter und mehr war der Mann groß. Er hatte eine bronzene Rüstung, das war etwas ganz Außergewöhnliches und Wertvolles. Er hatte einen Spieß, der war fast wie ein Baum. Und er hatte ein riesiges Schwert. Die israelischen Soldaten hatten fürchterliche Angst. Keiner wollte gegen ihn kämpfen. Und David, der von seinen Eltern dahingeschickt worden war, um seinen Brüdern, die auch Soldaten waren, etwas zu essen zu bringen, hatte davon mitbekommen und er erklärte sich tatsächlich bereit, gegen diesen Goliath, wie der hieß, zu kämpfen. Und zur Überraschung aller, er gewann. Der Goliath fiel. Also David wirklich ein körperlich und auch im Kopf sehr starker junger Mann. Mit 30 Jahren wurde David König von Juda und 7 Jahre später König von Israel. Warum eigentlich? Weil er inzwischen seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt hatte. Er hatte Kriege geführt und viele gewonnen. Und die Nachbarvölker hatten Respekt vor diesem David. Sie hatten Respekt vor Israel. Und so war David nicht nur ein starker Mann, er war inzwischen auch ein starker König geworden. Aber er war nicht nur ein starker König, sondern er war auch hübsch, ein schöner Mann. Er hatte rote Haare, was ungewöhnlich war. Und verheiratet war er mit der Tochter des vorherigen Königs Saul. Und wie das damals bei hochgestellten Persönlichkeiten der Fall war, hatte er mehrere Frauen. Er hatte neben dieser einen noch 6 weitere. Eine davon war die sehr intelligente Abigail. Und so war David auch in der Beziehung zu Frauen nicht nur ein attraktiver, ein schöner Mann, sondern ein starker Mann. David eroberte Jerusalem und er machte diese Stadt zur Hauptstadt und er wollte einen Tempel bauen. Alles lief wirklich super. Und dann kommt Nathan, der Prophet, zu ihm und er sagt: Dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron steht fest auf ewig. Das war für David wirklich eine Überraschung, aber auch eine Bestätigung. Und dann geht er hin zu der Bundeslade, das war damals das Heiligtum, und er betet zu diesem Gott. Wer bin ich schon, Gott, mein Herr? Was bedeutet meine Familie, dass du mich hierher gebracht hast? Und wenn das zu wenig war, dann hättest du mir noch dies und das dazugefügt. Du hast mir große Zusagen gemacht, die sogar noch für meine ferneren Nachkommen gelten. Und das für jemand wie mich, mein Gott und mein Herr? David ist also wirklich ein sehr starker Mann und vor allem ein gesegneter starker Mann. Er siegt fast gegen jeden Feind. Und auf der Höhe seines Lebens, wo alles wunderbar funktioniert und sich abträgt, da geschieht das Drama, das uns heute besonders beschäftigt. David war zu der Zeit etwa 45 bis 55 Jahre alt. Die Bibel schildert uns das in schonungsloser Offenheit. Und ich will das jetzt nicht nacherzählen, sondern wir wollen mal auf den Originaltext hören aus 2. Samuel 11, vorgetragen von Frank, der etwa im gleichen Alter ist. Bitte.
Mittlerweile schon ein bisschen älter. Ich lese vor aus dem 2. Samuelbuch, Kapitel 11, ab Vers 1. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. David selber blieb in Jerusalem. Eines Tages, es war schon gegen Abend, erhob sich David von seiner langen Mittagsruhe und ging auf der Dachterrasse seines Palastes auf und ab. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die sich gerade mit Wasser übergoss. Sie war sehr schön. David schickte jemand hin und erkundigte sich nach der Frau. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, Bat Eliam, die Frau des Hittiters Uriah. David schickte Boten und ließ sie holen. Sie kam zu ihm, er schlief mit ihr. Danach ging sie in ihr Haus zurück, aber die Frau wurde schwanger. Sie schickte jemand zu David und ließ ihm ausrichten, ich bin schwanger. Da schickte David eine Botschaft zu Joab, dem Oberbefehlshaber der Armee. Lass den Hethiter Uriah zu mir kommen. Joab tat es. Als Uriah zu David kam, erkundigte sich der König nach dem Ergehen Joabs und des Heeres und nach dem Stand des Krieges. Dann sagte er zu ihm, geh nach Hause und lass dir die Füße baden. Als Uriah den Palast verließ, wurde ein Geschenk des Königs hinter ihm hergetragen. Doch Uriah ging nicht nach Hause, sondern übernachtete bei den Dienern seines Herrn am Palasteingang. Als David gemeldet wurde, dass Uriah nicht nach Hause gegangen war, fragte er ihn, warum bist du nicht nach Hause gegangen? Du hast doch einen langen Weg hinter dir. Uriah erwiderte David, die Bundeslade und die Männer von Israel und Juda wohnen in Zelten, selbst Joab, mein Herr, und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld. Und da sollte ich in mein Haus gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? So wahr du lebst, bei deinem Leben, das werde ich nicht tun. Da sagte David zu Uria: So bleib auch heute noch hier, morgen lass ich dich gehen. Also blieb Uria an diesem und am folgenden Tag in Jerusalem. David lud ihn ein, bei ihm zu essen und zu trinken, und er machte ihn betrunken. Aber am Abend ging Uria wieder nicht nach Hause, sondern legte sich auf sein Lager bei den Dienern seines Herrn. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uria überbringen. Darin stand: Stellt Uria an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch dann hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Joab hatte die Stadt ständig im Blick und wusste, wo ihre besten Kämpfer standen. Dort setzte er Uria ein. Als sie belagerten, einen Ausfall machten und Joab ein Gefecht lieferten, fielen einige von Davids Leuten. Auch Uria, der Hethiter, fand dabei den Tod. Joab ließ David über den Verlauf des Kampfes genau unterrichten. Er sagte zu dem Boten: Wenn du dem König alle Einzelheiten über den Kampf berichtet hast, wird er vielleicht wütend werden und dich fragen: Warum seid ihr beim Kampf so nah an die Stadt gerückt? Habt ihr nicht gewusst, dass sie von der Mauer herabschießen? Aus welchem Grund seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Dann sollst du sagen: Auch dein Diener Uria, der Hethiter, ist tot. Der Bote ging zu David und berichtete ihm alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Er sagte: Weil die Männer uns überlegen waren, machten sie einen Ausfall und griffen uns auf freiem Feld an. Doch wir drängten sie bis dicht ans Stadttor zurück. Da wurden wir von den Schützen auf der Mauer beschossen und einige von deinen Leuten starben. Auch der Diener Uria, der Hethiter, ist tot. Da sagte David dem Boten: Richte Joab aus, nimm die Sache nicht so schwer, denn das Schwert frisst mal so und mal so. Verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, hielt sie die Totenklage für ihn. Nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in seinen Palast. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Doch Gott missfiel sehr, was David getan hatte.
David, wirklich ein starker Mann. Als König konnte er sich ja viel erlauben. Er konnte jede unverheiratete Frau nehmen, wenn er wollte. Er konnte Gericht sprechen, denn er war oberster Richter. Er konnte sogar Todesurteile verhängen. Aber war das richtig, was er hier gemacht hatte, dass er die Ehefrau eines tapferen Soldaten, eines militärischen Helden einfach genommen hatte? Dass er überhaupt den Mann ins Messer des Feindes hat schicken lassen? Man hat den Eindruck, da sind überhaupt keine Skrupel, keine Gewissensbissen. Da ist kein Deut von Zweifel bei diesem David. David scheinbar hier auch Herr des Geschehens, oder? Wirklich ein starker Mann? Doch wir lesen, Gott missfiel das Handeln Davids, dieses angeblich starken Mannes. Vielleicht hast du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, inzwischen schon abgeschaltet, weil du keine Ehe gebrochen hast, auch keinen ermordet hast. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Denn die Frage ist ja, was tut denn Gott? Was macht er denn jetzt da? Lesen wir weiter, hören wir weiter den Originaltext.
In 2. Samuel, Vers 12, finden wir die weiteren Verse, Kapitel 12 meine ich, ab Vers 1. Nathan ging zu David und sagte: Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme hatte nur ein einziges kleines Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es auf. Es wurde zusammen mit seinen Kindern bei ihm groß. Es aß von seinem Bissen, trank aus seinem Becher, schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann. Doch der brachte es nicht übers Herz, eins von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann und sagte zu Nathan: So wahr Gott lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes. Außerdem muss er das Lamm vierfach ersetzen. Das ist die Strafe dafür, dass er diese Untat beging und kein Mitleid hatte. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet und habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß gelegt. Ich habe dich zum König über Israel und Juda gemacht. Und wenn es noch zu wenig war, hätte ich dir doch dies und das dazugegeben. Warum hast du das Wort Gottes verachtet und getan, was ihm missfällt? Du hast Uriah, den Hittiter, mit dem Schwert erschlagen und dann hast du dir seine Frau genommen. Ihn selbst hast du ja durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Darum wird das Schwert auch von deiner Familie niemals weichen. Denn du hast mich verachtet und die Frau des Hittiters Uriah zu deiner Frau gemacht. So spricht Gott: Aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Und unter deinen Augen werde ich deine Frauen wegnehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag mit ihr schlafen wird. Denn du hast es im Verborgenen getan, aber ich werde es in aller Öffentlichkeit vor Israel tun. Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen Gott gesündigt. Und Nathan sagte zu ihm: So hat auch Gott deine Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Weil du aber den Feinden Gottes durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Dann ging Nathan nach Hause. Gott ließ das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, schwer erkranken. Und in Vers 24 lesen wir, dass er dann tatsächlich gestorben war. David tröstete seine Frau Bathseba. Er schlief mit ihr, sie bekam wieder einen Sohn, den er Salomo nannte, und Gott liebte ihn. Deshalb schickte er den Propheten Nathan zu David und ließ dem Jungen den Namen Jedidja geben, Liebling Jahves.
Wie wirkt diese Geschichte auf uns, auf dich und mich? Da kommen einem doch tausend Fragen. Warum hat dieser starke David so etwas getan? Warum konnte ein frommer Mann, der Vorbild war in Israel, so etwas tun? Warum hat Gott ihn nicht davor bewahrt? Warum hat Gott es nicht verhindert? Noch zweifelhafter ist dann die folgende Aktion, als Gott den Nathan schickt. Warum eigentlich? David hatte doch Gottes Gebote sträflichst vernachlässigt und übertreten. Ehebruch, Mord, was gibt es denn noch Schlimmeres? Und warum kümmert sich Gott um diesen Mann, um diesen Schuldigen? Warum lässt er ihn nicht einfach fallen? Ist er denn als König überhaupt noch tragbar? David ist doch kein starker Mann mehr nach diesen Verbrechen, oder? Ja, Und dann erst die Frage der Vergebung. Kann man einem Ehebrecher und einem Mörder überhaupt vergeben? Wir modernen Menschen wissen doch, das Internet vergibt nichts, was da mal in Social Media, in Facebook und Co. gestanden hat. Das ist da immer drin und es kann jederzeit rausgeholt werden. Wir merken das doch im Moment an dem Wahlkampf, wo die Vorderkämpfer ihre Vergangenheit offengelegt bekommen, um etwas zu finden, um sie zu kompromittieren. Egal, ob das jetzt ein gefälschter Lebenslauf ist oder eine falsche Aussage hier oder da oder vielleicht ein unterdrücktes Lächeln. Wie viele Warum-Fragen gehen da in einem Kopf? Wo finden wir Antworten dazu? Schauen wir in den Psalm 51. Ein Lied, gedichtet und möglicherweise auch komponiert von diesem starken David. Und zwar, nachdem er den Ehebruch und den Mord begangen hat. Nachdem der Bote Gottes Nathan bei ihm war. Nachdem das erste Kind geboren und dann gestorben ist und der zweite Sohn Salomo geboren wurde. Und nachdem David seine Schuld bekannt und auch Gott gehandelt hat. Psalm 51, dieser kunstvolle Reim, geschrieben ist ein Gebet. Ein Gebet Davids. In Vers 3 lesen wir: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, lösche meine Vergehen aus. Du bist ja voller Barmherzigkeit. David beginnt mit der Bitte um Güte, um Gnade Gottes, um Barmherzigkeit. Und das tut doch nur einer, der wirklich am Ende ist, der keine Entschuldigungen mehr hat für das, was er getan hat. Das tut nur einer, der das nicht mehr verheimlichen kann. David ist ja ein Mann der Öffentlichkeit. Und die Mundpropaganda hat sicherlich schon diese Nachricht verbreitet. Und jeder weiß es, nur David hat es noch nicht gemerkt. Und welches Glück hat der David, dass Gott sich überhaupt um ihn kümmert? Wir haben ja gesehen, dass die Öffentlichkeit sowas nicht vergibt, wenn einem Politiker was passiert. Wir lernen aber aus dem Tatsachenbericht und aus dem Lied Davids, dass Gott wirklich keinen Schuldigen im Stich lässt. Auch den starken David nicht. Sogar zu einem Zeitpunkt, wo er es selber noch gar nicht bemerkt hat. Und David bittet um Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit müsste ihm doch eigentlich schon deutlich geworden sein durch den Besuch Nathans. Gott macht ihm seine Schuld ganz bewusst. Und Gott gibt ihm die Chance, die Schuld zu bekennen. Ja, es stimmt, er lässt niemand im Stich. Es steht fest, Gott war und er ist und er bleibt Barmherzigkeit. Wir lesen in Vers 4 weiter: Wasche meine Sünde ganz von mir ab, reinige mich von meiner Schuld. David gebraucht hier das Bild der Wäsche und jede Hausfrau weiß, welche Mühe es kostet, trotz moderner Waschmittel, eine Textilie wieder ganz fleckenlos sauber zu bekommen. Und David will hier gereinigt werden, so wie ein Stück Textil durch Wäsche gereinigt wird. Und er gesteht seine Sünde ein. Das lesen wir ab Vers 5. Ja, ich erkenne meine Vergehen. Meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Gegen dich, ja besonders gegen dich habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist vor dir. Darum hast du recht mit deinem Urteil. Rein stehst du als Richter. David erkennt Gottes Gerechtigkeit und seine Fairness. Du, Gott, bist der gerechte Richter. Deine Verurteilung meiner Person ist völlig zu Recht. Es ist ein klares, ein ungeheucheltes, offenes Schuldeingeständnis. Ich, David, stehe zu meiner Schuld und zu meinem Verbrechen. Er sagt, ich habe getan, was böse vor dir ist. An dieser Stelle wird für mich David wieder ein starker Mann. stark, weil er zu seiner Schuld steht und sie auch Nathan und damit Gott bekennt. Er wiederholt sein Bekenntnis mehrfach und in Vers 9 lesen wir dann: Entsündige mich, wie der Priester das mit einem Ysopbüschel tut, denn dann werde ich rein. Wasche mich, dann bin ich weißer als Schnee. Er setzt hier das Bild des Waschens weiter fort und benutzt da diesen Ysopbüschel, ein Strauß, den die Priester üblicherweise nahmen, um das Blut der Opfertiere auf den Schuldbekennenden zu schlagen und ihm damit symbolisch die Kraft des Opfers beizubringen. So lesen wir das im Alten Testament. Wir wissen heute, dass der Opfertod Jesu am Kreuz die eigentliche Befreiung der Schuld ist. Jesus ist zur Vergebung der Sünden aller Menschen am Kreuz gestorben. Jesus selbst hat das gesagt bei der Weitergabe des Mahls gegenüber seinen Jüngern. Matthäus 26, Vers 28 lesen wir: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen worden ist, zur Vergebung der Sünden. Im zweiten Bild verwendet David Schnee. Was ist weißer als frisch geschneiter Schnee? Nichts. Der englische Prediger Charles Spurgeon schreibt dazu: Es gibt in der ganzen Heiligen Schrift kaum einen Vers, der solchen Glauben atmet wie dieser. Wenn wir erwägen, welche Art die Sünde Davids war und wie tief dieser von der Schlechtigkeit seiner Tat überzeugt war, so staunen wir über den herrlichen Glauben an die allvermögende Gnade Gottes, der in diesen Worten zum Ausdruck kommt. Und er setzt dann fort: Oh, dass doch der eine oder andere der Hörer, der unter der Last seiner Sünde seufzt, sich ein Herz fasse, ihm jetzt den Herrn dadurch zu ehren, dass er so zuversichtlich auf das auf Golgatha vollbrachte Opfer und die dort enthüllte und unendliche Gnade vertraut. Wer seine Schuld erkennt und bekennt, wird von Gott nicht enttäuscht. Auch der David wurde es nicht. Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen Gott gesündigt. Und der Nathan antwortet ihm: So hat auch Gott deine Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Jeder, der Erfahrung der Vergebung hinter sich hat, der kann auch singen mit David, wie in Vers 10. Lass mich wieder Fröhliches hören, gib mir die Freude zurück, dann jubeln die Glieder, die du zerschlagen hast. Ja, wer das erfahren hat, die Sünde ist von mir abgewichen, ich bin wirklich gereinigt und sauber, weißer als Schnee, der kann wie David in Jubel und Fröhlichkeit ausbrechen. Und das wollen wir, die Gereinigten, nach der Predigt tun. Wir denken an Jesu Tod, an seine Auferstehung. Wir feiern den Sieg Jesu über die Sünde am Kreuz. Und wir loben und wir ehren ihn. Wir beten ihn huldigend an und wir singen ihm Lobgesang. Und weil wir das so erfahren haben, dass Vergebung möglich ist, selbst bei schwersten Verbrechen. Und was tun diejenigen, die diese Vergebung nicht erfahren haben, die ihre Schuld noch nicht erkannt oder bekannt haben? Sie können nicht einstimmen in das Lob. Sie können nicht an dem Mahl teilnehmen. Dazu fehlt ihnen die Grundlage. Doch es gibt eine Chance für sie. Sie können ihre Schuld erkennen mit Gottes Hilfe und dann bekennen und Gott wird ihnen vergeben. Er wird ihnen die Vergebung zusprechen. Also wer seine Schuld loswerden will, der kann das auch mit den Worten Davids tun, die wir jetzt in dem Psalm lesen, ab Vers 11. Sieh meine Sünde nicht mehr an und lösche meine ganze Schuld aus. Schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Herr, nimm die Blutschuld von mir. Gott, du Gott meines Heils. Ja, und lieber Zuschauer, Zuhörer und liebe Zuhörerin, wenn du die Vergebung zugesprochen bekommen hast, dann kannst du wirklich mit vollem Herzen und in großer Befreiung sagen, dann werde ich laut deine Gerechtigkeit preisen. Löse mir die Zunge, Herr, dass mein Mund dein Lob verkünde. David ist für mich gerade jetzt ein starker Mann. Obwohl er ein Verbrecher wurde, hat er Gott die Schuld offen bekannt und um Vergebung gebeten. Und Gott hat sich als der starke Gott erwiesen und ihm vergeben. Zusammenfassend möchte ich am Schluss 4 Feststellungen treffen. Ein glückliches Leben bringt: Erstens, weil Gott sich um jeden Menschen kümmert. Er kümmert sich um dich und mich, auch wenn ich gegen ihn rebelliert oder gesündigt habe. Gott kümmert sich sogar, wenn wir das nach unserer Logik überhaupt nicht einordnen können. Die Geschichte Davids beweist es. Gott kümmert sich um seine Geschöpfe, um mich und dich. Und sogar und gerade in der Schuld. Zweitens, Gott schickt uns Boten. Sie weisen auf unsere Verfehlungen hin. Selbst wenn wir die Schuld nicht bemerkt haben oder sie verdrängt haben, dann schickt Gott trotzdem Boten. Auch wenn das für uns äußerst unangenehm ist und wir alles tun, um die Schuld von uns zu weisen. Gott lässt uns mit unserer Schuld eben nicht allein, sondern er schickt in seiner grenzenlosen Liebe und sogar Boten, damit wir das erkennen. Und drittens, Gott vergibt, tatsächlich, trotz ganz schwerer Verbrechen und riesiger persönlicher Schuld. Gott vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Die Bitte muss allerdings von uns kommen, da ist unsere Initiative gefragt. Aber wenn wir an die Vergebungskraft Jesu glauben und um die Reinigung von Schuld bitten, dann wird es Gott tun. Das lesen wir auch im Neuen Testament in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Und der vierte Punkt, der starke David wird wieder glücklich. Die von Gott zugesprochene Vergebung, die Reinigung von Schuld macht tatsächlich frei. Sie macht wirklich glücklich. Männer und Frauen werden auch heute glücklich, wenn sie ihre Schuld bekennen und Vergebung erfahren. Und sie können dann mit gelöster Zunge Gott loben und von seiner Gnade berichten. Ich lade jetzt alle ein, Männer und Frauen, die Schuld in ihrem Leben entdeckt haben. Alle, die sich mit der Last der Schuld herumschleppen. Ja, du kannst einem Boten, einer Botin diese Schuld bekennen und Gott um Vergebung bitten. Und er, das versichere ich dir, wird durch den Opfertod Jesu Christi am Kreuz diese Vergebung dir zusprechen. Du wirst dann ein Jesus-Nachfolger und kannst aus vollem Herzen als überglücklicher Mensch Gott loben und preisen.